und herzlich willkommen bei dem PodSimple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der sozialen Wirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Heute ist Fabien Mathias dabei, Bachelor-Absolvent Soziologie, Politik und Wirtschaft an der Zeppelin-Universität, ist Gründer, Sozialunternehmer, hat den Verein Nepals gegründet und ist einfach ein richtiger Macher. Fabien, ich glaube, am besten wäre es, wenn du dich selbst vorstellst. Also, wer bist du, was ist deine Geschichte und was machst du aktuell?
Ja, vielen Dank, heute hier sein zu dürfen. Wer bin ich? Wenn ich diese Frage beantworten könnte, wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Aber zu meiner Geschichte. Ich bin in Berlin aufgewachsen, deutsch-französische Eltern, deutsch-französisch aufgewachsen, spreche auch beide Sprachen, Abitur gemacht, also Abibac gemacht. Ah. Und anschließend nach dem Abitur die große Frage, was passiert jetzt? Verschiedene Praktika gemacht und dann in Nepal gelandet, um dort eigentlich möchtegernmäßig in einer Schule zu unterrichten. Und der große Wendepunkt kam dann am 25. April 2015, an dem großen Tag, wo das Erdbeben, das erste große Erdbeben in Nepal stattfand, wo ich durch Zufall vor Ort war und ja, nach dem Beben haben wir angefangen, gemeinsam mit zwei weiteren Freiwilligen aus Deutschland und meinen Gastbrüdern Lebensmittel aufzukaufen, Zeltplan aufzukaufen und dann die gesamte Logistik zu organisieren, um in abgelegene Bergdörfer zu kommen, um eben die Lebensmittel und die Zeltplan zu verteilen.
Okay, da wo du dein FSJ auch gemacht hattest. Oder da, wo du sozusagen Wannabe-Lehrer warst.
Genau. Also okay. Ne, das war jetzt nicht direkt in demselben Ort. Wir waren durch Zufall, wurden wir nach dem Beben zu einer Krisensitzung von lokalen Politikern eingeladen. Ah. Und da wurde eigentlich klar, dass das größte Leid in den Bergen liegt, also da, wo keiner hinkommt, wo wieder die Regierung hinkommt, wo die NGOs nicht hinkommen. Und dann haben wir uns entschlossen, das zu tun, also viel zu tun wie möglich und haben angefangen, in verschiedenen Städten Lebensmittel aufzukaufen, sie mit Taxen, Universitätsbussen, Trucks, die Lieferungen bis hin zu unseren Lagerhallen zu organisieren, die wir ziemlich schnell angemietet haben, um dann von dort aus mit Jeeps die Nahrungsmittel hoch in die Bergdörfer zu fahren. Und parallel dazu gab es einen Spendenaufruf, den wir eigentlich nur an Freunde und Familie geschickt hatten, welch aber zu einem Schneeballeffekt wurde und wir hatten also relativ schnell ziemlich viel Geld, deutlich mehr Geld, als wir ausgeben konnten.
Von wo, wenn ich fragen darf? Also von Deutschland oder eher jetzt in Nepal selbst?
Also von Deutschland, aus Frankreich, aus Norwegen und auch aus Nepal. Wir haben.
Wie kam das dazu? Oder wie?
Also jedes Mal durch Kontakte eigentlich. Also wir haben, ich glaube, ich habe 12 Mails geschrieben an 12 verschiedene Leute und die haben uns die dann ihre Freunde und Verwandte geschickt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben sehr viel Geld bekommen von Leuten, die wir nicht kannten oder immer noch nicht kennen.
Cool.
Und ja.
Was schon für die Idee spricht, einfach schon. Ne? Also
absolut, absolut. Ne, wir waren halt direkt vor Ort, wir konnten berichten, was vor Ort passiert, wir konnten die Fotos schicken, wir konnten zeigen, was für Auswirkungen dieses Erdbeben auf die lokalen Menschen hatte. Und ja, das Ganze haben wir 6 Wochen lang gemacht und nach 6 Wochen war ich dann auch physisch und psychisch so am Ende, dass ich auch wieder zurück musste. Hatte mich vorher noch in Kathmandu mit verschiedenen NGOs getroffen und denen gesagt, so hey, wir haben noch Geld, was könnt ihr damit machen? Haben dieses Geld aber nicht abgegeben, weil keiner dieser NGOs irgendwas gemacht hatte 6 Wochen nach dem Beben. Heißt, sie meinten, sie kommen an keinen Diesel, sie kommen an keine Trucks, sie kommen an keine Nahrungsmittel, sie kommen an keine Zelte und da wir es geschafft hatten, an diese Sachen zu kommen,
Ja.
dachten wir eigentlich, dann sollten die das eigentlich
Ja.
umso mehr schaffen. Und
Ja.
von daher haben wir gesagt, dann machen wir alleine weiter.
Ah.
Und dadurch, dann zurück in Deutschland, sind zwei Projekte erstmal entstanden. Zwei typische Entwicklungshilfeprojekte, heißt eigentlich reines Geben.
Ja.
Wir haben Häuser gebaut, gemeinsam mit einer weiteren Organisation zusammen.
Ja.
Wir haben zwei Klassenräume gebaut. Wir haben auch angefangen, Kinder zu unterstützen, die nur noch ein Jahr zum Abitur hatten, aber eben nicht mehr in der Lage waren, dieses letzte Jahr zu bezahlen, weil die meisten guten Schulen in Nepal sind privat.
Ah, okay.
Und da diese Kinder nicht mehr die Möglichkeit hatten, das letzte Jahr zu finanzieren, haben wir gesagt, das machen wir.
Ja.
Seitdem haben einige von denen studiert und sind fertig und
Cool.
einige von denen arbeiten mittlerweile auch für unsere Organisation.
Ach was, wie ist das für dich, wenn du, also wenn du genau, also wenn du durch deine Aktion genau diese Auswirkungen geschaffen hast? Für dich persönlich?
Es ist alles.
Mann.
Also
Schön.
was will man mehr?
Ja.
Wir haben, na, also ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen steckt unglaublich viel Potenzial
Ja.
und es gilt eigentlich nur, also nur in Anführungsstrichen, dieses Potenzial auszuschöpfen
Ja.
und erstmal anzustoßen.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich auch, dass man eigentlich alles machen kann.
Sehr cool. Und wie sieht es aktuell jetzt bei euch aus? Also 2020, 5 Jahre später. Du hast irgendwie nebenbei noch irgendwie jetzt dein Studium abgeschlossen. Genau, was macht ihr jetzt aktuell?
Also momentan, also ne, wir kommen aus der Katastrophenhilfe, wir sind in die Entwicklungshilfeschiene gekommen und mittlerweile sind wir der festen Überzeugung, dass dieses reine Geben zu viel Abhängigkeiten schafft und wir uns deswegen davon entfernen müssen. Und die einzige Alternative, die für uns plausibel erscheint, ist das soziale Unternehmertum. Das heißt, soziale Herausforderungen aktiv durch wirtschaftliche Mechanismen, ja, zu lösen.
Ja.
Und das heißt, wir sind, haben momentan vier Projekte. Eines der Projekte ist immer noch typische Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, unser Bildungsprojekt mit unseren Kiddies, das führen wir weiter. Also Zugang zur Schule, zur Nachhilfe, zum Bus, um in die Schule zu gehen und so weiter und so fort durch Patenschaften. Und die drei anderen, da geht es einmal um Trinkwasserversorgung. Das heißt, wir haben unser erstes Trinkwasserzentrum in Nepal gebaut, wo es.
Selbst gebaut.
Ja, also
Ach.
natürlich auch mit technischen
Ja,
Partnern.
klar. Aber sozusagen eure Initiative.
Ja.
Wow.
Also mittlerweile steht eben ein relativ großes Zentrum innerhalb von einer Schule. Die Schule bekommt kostenlos Zugang zu diesem Wasser. Die restliche Bevölkerung muss dafür zahlen. Das ist
Okay.
ein geringer Preis, ein Preis, den sie sich selber ausgesucht haben. Aber es ist eben wichtig, dass genug Geld reinkommt, um einerseits die Sozialunternehmerinnen, also wir stellen da nur Frauen
Ja.
ein, zu bezahlen.
Okay.
Es müssen Rücklagen gebildet werden,
Ja.
es muss um Reparaturen, um Wartungskosten zu bezahlen, etc.
Ja.
Und mittlerweile sind wir in der Lage, wenn wir alles völlig ausschöpfen, 4000 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu geben.
Wow,
Genau,
Respekt,
das
wirklich großen
ist.
Respekt.
Ja, hat alles lange gedauert, aber ich glaube, wir können ganz zufrieden sein mit dem, was wir da gemacht haben. Und Ziel ist natürlich, in Zukunft
Könnt ihr
weitere
auch verhindern.
Zentren zu bauen. Genau, das ist also das erste sozialunternehmerische Projekt. Das zweite, da bewegen wir uns im Recycling. Die ganze Welt sammelt viel Müll. Es gibt überall diese Beach-Cleaning-Aktionen, ne, Plastik-Oceans,
Ja.
viele Leute, die sehr wichtige Arbeit machen, um dieses Plastik eben aus der Natur zu fischen. Die große Herausforderung ist aber, dass das meiste Plastik nicht verwendet werden kann. Es gibt so viele Plastiksorten, keiner kann da was damit machen. Und wir sind dabei, eine Technologie zu entwickeln, mittlerweile mit der Universität Kassel, also dem Straßenbauinstitut in Kassel und dem Fraunhofer Institut, genauer
Auch.
genommen dem Institut für
Wow.
Chemische Technologie. Und Ziel ist es, eine Technologie aus Indien zu verfeinern. Das heißt, wir nehmen Plastikmüll,
Ja.
bereiten ihn so auf, dass man ihn als Bitumenersatz im Straßenbau verwenden kann. Bitumen ist ein
Ja.
Rohölprodukt und Plastik ist auch nur ein Rohölprodukt. Und unser Ziel ist es, das eine mit dem anderen teilweise zu ersetzen. In Nepal reden wir von 12%. Also 12% des Bitumens durch Plastikmüll zu ersetzen. Das führt einerseits dazu, dass dass der Kunststoff als Bindemittel zwischen den Aggregaten fungiert und somit die Straße langlebiger wird.
Ach,
und da Plastikmüll natürlich keinen Wert hat und Bitumen sehr teuer ist, sind wir auch noch in der Lage, die Kosten der Straßen zu senken.
Stark.
Aus diesem Projekt heraus sind wir gerade dabei, auszugründen, aus dem Verein heraus, mit dem Ziel, das eben auch in Deutschland zu machen. Das heißt, wir sind dabei, das Verfahren so weiterzuentwickeln, so viel Forschung reinzusetzen, dass eben auch der gesamte oder große Teil des Plastikmülls, der momentan bei uns in die Verbrennung geht, so aufzubereiten, um ihn eben im Straßenbau verwenden zu können. Und dabei ist auch wichtig zu sagen, dass Kunststoffe in Deutschland keine Neuigkeit sind. Also 20% der Straßen werden heute schon mit Kunststoffen gebaut.
Ah, okay.
Aber immer mit industriell gefertigten Kunststoffen.
Ah, okay.
Genau.
Okay.
Das heißt, hier ist unsere Vision bei diesem Projekt, eine Lösung zu erarbeiten, mit dem all das Plastik, was momentan aufgesammelt wird und das dann entweder verbrannt wird oder in riesen Lagerhallen verstaut wird, aufzubereiten, um damit nicht nur ein Plastikproblem zu lösen, sondern eben auch ein Infrastrukturproblem, was in Ländern wie Nepal eine Riesenherausforderung ist.
Macht ihr jetzt mit diesem Projekt, ist das eher so ein Debüt oder gibt es schon Vorreiter in einem anderen Land, wo es bereits irgendwie gibt?
Also in Indien. Indien macht das schon sehr viel. Die haben wir schon 100.000 Kilometer mitgebaut. Aber das Verfahren ist noch ausbaubar und zwar deutlich. Das heißt, wir haben jetzt das Rad hier nicht neu erfunden. Das ist eine Sache, die gibt es schon.
Ja.
Aber es geht darum, das zu professionalisieren und das auf ein nächstes Level zu heben.
Cool. Und das vor allem mit dem Schritt auch in Deutschland zu starten dann.
Genau. Ziel ist es, dass eben wir nicht nur sozialunternehmerische Tätigkeiten in Nepal und langfristig auch in anderen Ländern haben werden, sondern eben auch in Deutschland, wo es auch genug zu tun gibt. Man muss nicht in ein anderes Land gehen, um einen Impact zu haben, sondern Ziel ist es, das Ganze auch zu verbinden.
Ja.
Also auch potenzielle Gewinne, die daraus erwirtschaftet werden, fließen zurück in den Verein, um neue Ideen entstehen lassen zu können.
Okay.
Genau. Und das vierte Projekt ist ein total schönes Projekt. Und zwar kurze Vorgeschichte dazu.
Ja.
Es geht um Bananenstauden. Heißt, Bananen wachsen einmal und müssen dann gefällt werden.
Ja.
Das heißt, und da entsteht ziemlich viel, in Anführungsstrichen, Müll. Die Staude. Diese Staude kannst du aber nutzen. Und wir forschen gerade an biologisch abbaubaren Menstruationsbinden in Nepal. Wir haben unsere ersten Prototypen jetzt fertig. Ziel ist es, nächstes Jahr in eine Produktion zu starten und eben Zugang zu Hygienemitteln zu vielen Frauen, die momentan noch keine haben. Dieses Projekt geht Hand in Hand mit Workshops, mit Aufklärung, auch wenn ich dieses Wort eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Heißt, wir organisieren Seminare mit nepalesischen Frauen, von nepalesischen Frauen zu nepalesischen Frauen.
Cool.
Und eben auch von nepalesischen Männern zu nepalesischen Männern, weil diese ganzen Sitten, die da aufrechterhalten werden, die für die Frauen wirklich sehr, sehr hart sind teilweise, werden eben auch von den Männern aufrechterhalten. Für mich ganz persönlich ist die Vision relativ klar. Ich bin davon überzeugt, dass wir politische Rahmenbedingungen brauchen, die unser Zusammenleben möglich machen.
Ja.
Ein Zusammenleben, wo wir eben Bildung, wo wir Gesundheit schaffen und wo wir eben auch eine Entkopplung von Konsum gleich Zerstörung unserer Umwelt schaffen. Um diese Rahmenbedingungen zu schaffen, braucht es eine politische Mehrheit. Die politische Mehrheit wird es nur geben, wenn, und da habe ich ganz große Hoffnung in die Wirtschaft, wenn die Wirtschaft zeigt, es ist möglich. Also wenn die Wirtschaft zeigt, wir sind in der Lage, eine Entkopplung von Zerstörung unserer Umwelt und Konsum hinzubekommen, dann sind wir auch in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen, um politische Rahmenbedingungen zu setzen, weil es dann dafür eine Mehrheit gibt, weil es den Leuten gezeigt worden ist, es ist möglich.
Ja.
Und mein ganz persönliches Ziel ist zu zeigen, es ist möglich. anderen Leuten zu zeigen, es ist möglich zu wirtschaften, es ist möglich, Geld zu verdienen, ohne schlecht zu sein. Im besten Fall sogar, um gut zu sein. Weil wir leben immer noch nach der Prämisse, dass weniger schlecht gut sei, aber das ist es nicht. Sondern weniger schlecht ist einfach nur weniger schlecht.
Tatsächlich, ja.
Genau. Und von daher ist meine Vision, der Wirtschaft zu beweisen, es ist möglich, soziales Unternehmertum auf allen Ebenen unserer Wirtschaft umzusetzen.
Und diese direkt mitzunehmen, sozusagen in diesem Prozess.
Genau.
Ja.
Genau, um Mehrheiten zu bilden.
Ja, ja, okay. Okay, krass. Also wirklich erstmal Chapeau, wirklich für das alles. Genau, mit wie vielen habt ihr gestartet und wie viele seid ihr jetzt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, ich denke, im Verein habt ihr mit mindestens 7 Leuten gestartet wahrscheinlich.
Richtig.
Und genau, wie sieht es jetzt aus?
Ja, also ne, der Verein, also es soll hier auf keinen Fall es soll auf keinen Fall so rüberkommen, als ob ich das alleine machen würde. Wir sind ein richtiges, großes Team. Wir sind 23 Leute, die aus allen verschiedensten Bereichen kommen. Wir haben Ingenieure mit drin, wir haben Fundraising-Experten, wir haben Leute, die eigentlich nicht wirklich was gelernt haben, wie ich, die mit an Bord sind.
Eher von der Erfahrung sozusagen, also dieses Lernen, oder?
Genau,
so.
genau.
Das ist ja auch ein großes Lernen.
Definitiv, das Größte überhaupt.
Das Größte eigentlich.
Ja, ja. Genau, wir sind also 23 Leute, ein bisschen verteilt überall in Deutschland. Der große Kern sitzt aber hier in Friedrichshafen. Das sind, ich glaube, 13 ZUler und ZUlerinnen, die aktiv mitarbeiten. Haben auch Leute in Frankfurt, in Berlin, in München, in Düsseldorf, also ein bisschen überall.
Ja.
Und wir leben eigentlich davon, dass sich Leute zusammenschließen, die Lust haben, was zu verändern, die Lust haben, was zu lernen und gemeinsam eben an einer Sache zu arbeiten, die deutlich größer ist als sie selbst.
Cool. Und da läuft wahrscheinlich dann die komplette Kommunikation dann digital wahrscheinlich, oder?
Ja.
Okay.
Ja, also besonders durch Corona haben wir umgeswitcht. Das hat seine Vor- und Nachteile. Ein Team, das ehrenamtlich arbeitet, lebt davon, sich zu sehen, ein Gemeinschaftsgefühl zu erschaffen.
Ja.
Und sein eigenes Warum zu erarbeiten. Und das ist natürlich digital eine Herausforderung. Nicht unlösbar, aber eine Herausforderung. Aber ja, also einfach eine Sache, an der ich arbeiten muss, ist, dass ich immer wieder versuche, alle Leute an einen Ort zu bringen, um ein wirkliches Wir-Gefühl zu erschaffen.
Ja. Und wie seid ihr jetzt, weil die Projekte wachsen ja, dann, das heißt, das Team wird dann auch in der nächsten Zeit dann wahrscheinlich auch mitwachsen, oder?
Ja, wir suchen auch noch aktiv nach Leuten, die Lust haben, mitzumachen. Also können sich auch gerne mal bei mir melden. Besonders im Thema besonders im Thema Marketing. Da müssen wir noch viel dazulernen. Aber auch, wir suchen aktiv nach Kooperationen mit Unternehmen, die Lust haben, mit uns gemeinsam die Welt zu verbessern.
Cool. Also sowohl aus dem sozialen Sektor als auch wahrscheinlich auch aus dem industriellen Sektor, oder?
Richtig.
Ja.
Richtig.
Okay, ja, sehr cool. Also wir werden auf jeden Fall dann auch hier bei der Beschreibung des PodSimples werden wir auf jeden Fall dann auch eure Website, eure Facebook-Seite und alles drum und dran verlinken. Also auch hier für dich als Zuhörer, Zuhörerin kannst dich jederzeit auf jeden Fall melden.
Sehr gerne.
Okay, kommen wir jetzt direkt zu dir. Es ist ja so, genau, es gab ja wahrscheinlich schon irgendwie deutsche Vereine, die in Nepal aktiv waren. Warum hast du irgendwie nicht bei denen angefangen? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ey, ich glaube, ich ziehe mein eigenes oder in einem Team unser eigenes Ding durch, das läuft irgendwie besser oder genau, wie war's?
Also ich könnte jetzt eine total nice Story auspacken und zu sagen, wie krass ich bin, das ist leider nicht. Das heißt, das Ganze ist völlig organisch gewachsen.
Ja.
Ne, wir haben, und ich glaube auch absolut in dieses organische Wachstum. Sachen passieren, externe Leute kommen auf einen zu, es vergrößert sich. Also es war klar, was am Anfang was Eigenes zu machen, weil wir hatten Geld. Geld, das uns Leute anvertraut haben. Und da war natürlich die Hürde schwierig, das anderen Leuten zu geben und zu sagen, ey, wir wissen jetzt eigentlich so wirklich, was damit passiert. Und eigentlich ist es dann entstanden aus dem Vertrauen der ganzen Spender, die gesagt haben, wir geben euch das Geld. Und dann desto länger wir da mitgemacht haben, desto länger wir in Nepal gearbeitet haben, desto mehr war ich gemerkt, dass wir alles machen können.
Cool.
Also es klingt jetzt, ne, als ob wir völlig größenwahnsinnig sind.
Ja.
Ein bisschen sind wir es auch.
Aber ich glaube, das gehört auch irgendwie so dazu, dass irgendwie bei einer Gründung, oder?
Definitiv.
Ja.
Das ist auch wichtig. Man
Ja.
braucht es auch.
Ja.
Aber ja, es hat sich vieles einfach ergeben. Und ne, so ein Verein wächst mit seinen Leuten, mit seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und es war, also mittlerweile ist für mich klar, es muss viel passieren, bevor ich nicht mehr irgendwo mein eigener Chef bin. Um selber in der Lage zu sein, ein Team zu leiten, ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch die Herausforderung anzunehmen, nicht in der leitenden Position zu sein.
Ja.
Also ich würde auch jedem empfehlen, der mal gründen möchte, auch ruhig mal irgendwo, sei es für 2, 3, 4 Monate angestellt zu sein, um aus den Fehlern der anderen zu lernen und auch aus den positiven Sachen. Weil wir können natürlich erstmal nicht alles wissen.
Ja, ist einfach so.
Ja.
Und ich glaube, dafür ist das Leben ja auch da, dass wir irgendwie dann auch unser Leben lang eben weiter lernen und lernen und
Richtig,
lernen.
richtig.
Und ich glaube, deswegen sind diese Erfahrungen vor allem extrem wichtig.
Richtig. Und von daher vielleicht noch ein Tipp an alle anderen. Sucht euch Coaches, sucht euch Leute, die euch begleiten, sucht euch Leute, die Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich habe immer das Gefühl, wir verlernen immer mehr zu fragen. Es ist
Ja.
erstaunlich zu merken, wie viele Leute bereit sind, einen zu coachen für eine Sache, die schön ist. Weil wenn man Wissen hat, ist man immer froh, es weitergeben zu können. Und wenn das auch noch einer Sache hilft, die anderen Menschen weiterhilft, dann sind Leute bereit. Von daher zögert nicht, einfach Leute zu fragen.
Ja. Und vor allem bei euch ist es ja nicht so, dass ihr dann wirklich individuell, also einzelnen Menschen hilft, sondern letztendlich wirklich einer Gesellschaft, also einem großen.
Sowohl als auch.
Ja.
Ne,
Ah.
wir haben, also ne, ich habe das am Anfang vielleicht gar nicht so klar gesagt. Unser Kern von Nepals sind unsere nepalesischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Ah, ja,
Ohne die
bestimmt,
sind wir
bestimmt,
nichts.
ja.
Sie sind wir sind hier in unserem Türmchen und erarbeiten Konzepte und suchen nach, also mit ihnen natürlich gemeinsam, suchen nach Geld, versuchen Marketing aufzubauen, etc., etc. Aber die, die es im Endeffekt umsetzen,
Ja, das sind sie.
sind unsere nepalesischen Mitarbeiter. Und ja, und natürlich auch unsere Praktikanten. Also wir hatten jetzt schon, ich glaube, 47 Praktikanten und Praktikantinnen in Nepal.
Oi, in
Also
Nepal.
in Nepal, also Deutsche, Franzosen, Schweizer, Spanier.
Ach,
Also
cool.
alle Leute sind bei uns willkommen, sich bei uns zu bewerben,
Ja, cool.
um mal rüber zu gehen. Das ist eine Erfahrung, das kann ich auf jeden Fall sagen, verändert einen.
Cool. Ja, ich würde jetzt auch schon zum Abschluss kommen und eigentlich, genau, da wollte ich sogar direkt eigentlich fragen, so magst du uns noch eine Message irgendwie geben an eben Sozialstartups oder eben an Sozialunternehmen? Hast du eigentlich jetzt schon, eine Frage hätte ich aber noch, und zwar würdest du sagen, lohnt sich der Aufwand, solch ein soziales Projekt zu starten?
Ja.
Punkt.
Punkt. Punkt. Ja.
Cool.
Ja. Allein aus der Erfahrung, die man daraus lernt, die kann einem keiner mehr nehmen.
Ja, okay. Ja, okay, cool. Du hast ja, wie gesagt, jetzt schon gerade eigentlich schon viel weitere, größere Messages gegeben, die, glaube ich, jeder Zuhörer, Zuhörerin jetzt mitnehmen kann. Genau, dann würde ich jetzt auch jetzt für dieses Interview einen Punkt setzen. Fabian, danke schön, dass du heute dabei warst. Danke auf jeden Fall auch für den ganzen Input. Ich glaube, du hast auch, also mir auf jeden Fall einiges jetzt mitgeben können, was das bedeutet, so ein internationales Projekt überhaupt aufzuziehen und was für Möglichkeiten man hat. Also, dass man theoretisch auch dann auf einmal Zuschüsse bekommt, auch von Frankreich und von anderen Ländern und dass dann auch Mitarbeitende von anderen Ländern und alle irgendwie mitziehen. Von daher wirklich danke. Ich hoffe, auch du als Zuhörer, Zuhörerin konntest auch viel mitnehmen. Fabian, danke, sehr, sehr viel, viel, viel Erfolg
Danke.
bei Nepals. Ich bin
Danke.
gespannt, wie es noch weiterlaufen wird.
Ich auch.
Ich bin gespannt, ich bin sicher, es kommen wahrscheinlich noch viel weitere Projekte, so wie
Es
es jetzt läuft.
wird auf jeden Fall großartig.
Ja, glaube ich. Okay, also vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Danke euch.
Also, ciao, ciao.